Reich werden mit Immobilien, ein Special mit Christian Krönke von Immobilienfreunde. Das ist der Club, wo sich Immobilienunternehmer und Investoren austauschen und vernetzen können. Diese Frage ist so alt wie der Immobiliensektor an sich und natürlich wollen wir diese Frage heute tackeln, denn sie wird immer wieder gefragt, diese Frage, kann ich jetzt mit Immobilien noch reich werden oder ist der Zug abgefahren? Deshalb haben wir mit Christian, dem Gründer dieses Immobilienfreunde-Clubs, die folgenden Fragen besprochen. Christian, sag ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Was spricht für dich für den Vermögensaufbau mit Immobilien? Was sagen denn Theorie und Empirie zum Vermögensaufbau? In den 2010er Jahren lagen die Zinsen deutlich unter den Mietrenditen. Jetzt ist das teilweise umgekehrt. Wie sollte man damit umgehen? Was sind die richtigen Immobilien für Einsteiger? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu investieren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilien-Podcast, und heute mit einem Special. Christian Krönke von den Immobilienfreunden ist mit uns hier im Studio. Warum eigentlich und was er da so treibt in seiner Zeit außerhalb des Studios, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Vielen Dank.
Und außerdem, wir werden natürlich heute, ihr habt es im Titel gelesen, reich werden mit Immobilien. Das Ganze muss natürlich, da gibt es ja jede Menge Pieces da draußen, die man sich alle zu Gemüte führen kann. YouTube ist voll davon und auch die Podcast-Landschaft strotzt nur vor diesen Titeln. Aber wir machen es hier anders. Wir holen das Ganze auf die empirische Basis und überprüfen das Ganze sozusagen wissenschaftlich. Und deshalb brauchen wir natürlich wie immer unseren beliebten und weltbekannten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo lieber Hauke, grüß dich.
Genau, also es sind alle gespannt, reich werden mit Immobilien. Wir haben einen Gast an Bord und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, Christian, was ist dein Hintergrund und warum bist du kompetent für dieses Thema? Hau raus.
Gerne. Also Immobilien war für mich eigentlich eher ein Quereinstieg. Meine berufliche Laufbahn begann bei der Polizei. Ich merkte aber schnell, dass das nicht meine Zukunft werden wird. Und so habe ich vor 22 Jahren meine erste Immobilie gebaut zur Vermietung, eigentlich mit dem Ziel, um früher in Pension zu gehen. Und das hat sich dann sehr schnell weiterentwickelt zur Bauträgertätigkeit. Und heute bin ich Bauträger und Projektentwickler in Hamburg. Wir haben uns spezialisiert auf sehr hochwertige Immobilien, Villen, Stadtvillen, kleinere Mehrfamilienhäuser. Und darüber hinaus bin ich Gründer des Immobilienfreunde-Clubs, einem Netzwerk für Immobilienunternehmer und Investoren, die Lust haben, sich auszutauschen, gemeinsame Events zu machen und einfach eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.
Okay, das heißt, du bist im Wesentlichen für die Hamburg-Kenner an der Elbchaussee und rund um die Außenalster unterwegs. Feenteich, das sind so die Orte, wo du dich austobst.
Mehr die Elbe als die Alster. An der Alster sind wir tatsächlich eher seltener. Die Elbvororte von Othmarschen bis Blankenese, das ist unser Kerngebiet. Und da haben wir in den letzten fast 20 Jahren über 200 Projekte erfolgreich umgesetzt.
Okay, das ist auf jeden Fall einiges an Marktkompetenz. Dann erzähl mal, was spricht für dich für den Vermögensaufbau mit Immobilien? Also was ist da, wo würdest du sagen, warum auf jeden Fall mit Immobilien?
Also die Vorteile von Immobilien für den Vermögensaufbau, die hängen sicherlich auch etwas davon ab, welche spezifischen Ziele ich jetzt überhaupt verfolge. Also geht es eher um Altersvorsorge, soll es ein zweites Standbein sein? Oder verfolge ich einen eher unternehmerischen Ansatz und will schnell skalieren? Aber wir haben ja in unserem Club sehr viele sehr erfolgreiche Immobilieninvestoren. Und wenn ich diese betrachte, dann sehe ich im Grunde drei entscheidende Vorteile für Immobilien zum Vermögensaufbau. Und das erste ist sicherlich der Fremdkapitalhebel. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht so viel drüber erzählen. Immobilien ist eine seltene Investmentklasse, bei der ich eben mein Eigenkapital sehr kostengünstig hebeln kann und dadurch insgesamt von einem sehr viel größeren Investment partizipiere, als ich mir vielleicht sonst selber leisten könnte. Und der zweite Vorteil, das, was ich immer wieder sehe, ist, dass, wenn man es jetzt mit Aktien vergleichen würde, hier gibt es ja die sogenannte Markteffizienzhypothese. Das heißt also, dass alle preisrelevanten Informationen bereits im Kurs abgebildet sind. Also wenn ich beispielsweise eine Apple-Aktie aktuell für 200 Euro am Markt gehandelt sehe, dann werde ich keinen finden, der sie mir für 140 verkauft. Ja, und das ist bei Immobilien eben ein bisschen anders. Hier kann ich durch Know-how, durch Fleiß, durch Netzwerk mir eben einen signifikanten Einkaufsvorteil verschaffen, der in Bezug auf meine Eigenkapitalrendite dann eben schon enorm ist. Und zu guter Letzt sind sicherlich noch die Steuervorteile zu nennen. Die Bereitstellung von Wohnraum, das ist eine politisch gewollte Investition und die genießt halt diverse steuerliche Vorteile für den Vermögensaufbau, so wie eben die steuerfreien Verkäufe nach 10 Jahren, Abschreibungen oder eben auch Gewerbesteuerkürzungen für vermögensverwaltende Gesellschaften.
Okay, was sagt die Theorie und Empirie zum Thema Vermögensaufbau, Michael? Also du bist ja da ganz anderer Meinung, nehme ich an.
Ja, Christian hat schon tolle ökonomische Gründe genannt, ne? Die Markteffizienzhypothese. Also das ist tatsächlich natürlich spannend, weil man anders als im Aktienmarkt tatsächlich Insider-Vorteile haben kann. Ja, also besseres Know-how kann mir tatsächlich Vorteile generieren. Das ist richtig. Ich würde einfach mal auf die Empirie gehen. Im Moment haben wir in Deutschland 5 Millionen Menschen, die eben mit Immobilien vermieten. Ja, das ist gestiegen um 1 Million seit 2010. Also es ist erstmal was sehr viele machen. Und wenn wir uns die reichsten 10% in Deutschland anschauen, und wir haben uns ja das Thema genommen, reich werden mit Immobilien, dann macht es ja durchaus Sinn, mal auf diese 10% Reichsten zu schauen. Und da stellen wir fest, die haben in ihrem Portfolio über 60% Immobilien. Ja, und das ist natürlich schon, ja, also scheinen Immobilien da schon Sinn zu machen. Und ich teile die Argumente, die Christian da genannt hat. Ich würde noch sagen, was eben auch noch ein großer Vorteil ist, ist der Inflationsschutz. Ja, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, weil eben gerade bei Wohnungsmieten wir schon feststellen, dass es eine enge Korrelation mit der Inflation gibt, weil eben auf Wohnen können wir nicht verzichten, Wohnen können wir nicht substituieren. Deswegen kann der Vermieter über kurz oder lang eben die Verbraucherpreissteigerung auch auf den Mieter überwälzen. Das ist ein großer Vorteil. Das kann auch nochmal deutlich relevanter werden. Ja, in Zeiten des Fachkräftemangels können die Löhne deutlich schneller steigen und damit eben auch die Verbraucherpreise. Also ist das durchaus ein relevantes Thema. Naja, und über den langen Zeitraum stellt man eben auch fest, sind die Renditen von Wohnimmobilien und Aktien eigentlich gleich, weil Wohnimmobilien gerade besser durchkommen durch diese ganz großen Krisen. Ob das nun der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, eben die Hyperinflation oder was auch immer ist. Also gerade unter Portfolio-Gesichtspunkten macht es auf jeden Fall Sinn, auch in Wohnimmobilien zu investieren. Und bei diesen Renditevergleichen muss man ja immer berücksichtigen, es ist tatsächlich so, ich habe diesen Fremdkapitalhebel, ja, also ich kann einfach mit einer größeren Anfangsinvestition beginnen. Ich muss nicht monatlich 100 oder 200 Euro in mein Aktienportfolio investieren, sondern kann auf einen Schlag eben in ein Objekt investieren, das deutlich mehr wert ist und habe darauf natürlich dann die entsprechenden Wertsteigerungen. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil.
Genau, also für den Fall, dass ich rechtzeitig angefangen habe, ihr habt jetzt sogar schon vom Krieg erzählt. Und jetzt hatten wir natürlich irgendwie in den 2010er Jahren eine ganz andere Zinslandschaft. Wir hatten Zinsen, die unter den Mietrenditen lagen. Wir haben jetzt eine Situation seit Januar 2020. Es gab einen großen Gong. Die Zinsen lagen auf einmal wo völlig anders. Seither ist der Markt zumindest irgendwie seitlich unterwegs und nicht mehr so richtig nach vorne oder nach oben. Und alle warten eigentlich darauf, dass jetzt endlich noch weiter die Zinsen gesenkt wurden. Die ersten Zinsschritte von der EZB haben wir nun gerade gesehen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist damit die Chance vorbei? Hätte ich einfach irgendwie, so wie Opa damals vor dem Krieg, jetzt war sozusagen Zinskriegsende Januar 22, was... Habe ich jetzt noch eine Chance oder wie gehe ich damit um?
Ja, gerne. Also ich glaube, es ist nicht alleine dessen geschuldet, dass früher alles besser war. Das wissen wir ja, dass das im Grunde nur ein falscher Eindruck ist. Sicherlich spielt hier auch eine Rolle, dass in den 2010er Jahren ja insgesamt die Prognose auch deutlich schlechter war, wie sich der Immobilienmarkt entwickeln wird. Und in der Ausgangslage ist es dann nur verständlich, dass es eben auch eine größere Rendite braucht, damit jemand investiert. Und das ist ja heute wiederum anders. Also die Prognose für den Immobilienmarkt lösen wir oder klammern wir jetzt mal die letzten 2, 2,5 Jahre aus. Das waren natürlich auch insgesamt ganz besondere Umstände, aber Prognosen dienen ja eigentlich auch eher einem längeren Horizont. Kurzfristig kann es sowieso keiner voraussagen. Und außer ihr natürlich, das ist natürlich ihr seid die Ausnahme. Ja.
Michael hat hier die
Michael
Glaskugel.
Michael ist die Ausnahme.
Genau.
Aber man muss ja schon sagen, im Moment ist die Prognose insgesamt sehr gut. Und dadurch gibt es große Begehrlichkeiten für den Markt Immobilie und damit sind eben auch die Renditen schlechter geworden. Und die Folge daraus, wie gehe ich jetzt damit um, ist eben, dass ich einfach mich mehr engagieren muss. Ja, ich brauche mehr Know-how, ich brauche vielleicht mehr Fleiß als früher und ich sollte mein Netzwerk ausweiten, um eben diese geringere Rendite, die der Markt im Moment bietet, dann eben zu kompensieren.
Was sagst du, Michael?
Ja, also das ist natürlich schon spannend, ne? Ich meine, wenn man jetzt in die 10er Jahre zurückguckt, klar, das war eine vorteilhafte Zeitperiode, ne? Die Zinsen sind kontinuierlich gefallen. Du hast tatsächlich Mietrenditen gehabt, auch in sehr guten Lagen, die oberhalb des Zinsniveaus lagen. Das heißt, du hast ab dem ersten Investment direkt Geld verdient. Das war natürlich schön und das haben natürlich viele auch genutzt und gesagt, naja, du musst eben das Geld direkt zurücklegen, dann kann man die zweite Immobilie und die dritte Immobilie kaufen. Aber wenn man jetzt mal langfristig schaut, muss man einfach sagen, diese Situation, dass eben die Mietrenditen so deutlich oberhalb der Zinsen liegen, das ist eigentlich eher untypisch. Ja, also das hatten wir in den 10er Jahren, aber das hatten wir nicht in den 2000er Jahren, nicht in den 1990er Jahren und erst recht nicht in den 80er oder 70er Jahren. Trotzdem muss man feststellen, dass das trotzdem sehr gute Immobilieninvestitionen waren und dass sich das trotzdem sehr gut gelohnt hat, weil eben auch die Mieten entsprechend gestiegen sind und weil du den langfristigen Wertaufbau hattest. Und ich glaube, das ist etwas, was man wieder lernen muss, dass Immobilien tatsächlich einfach ein langfristiges Geschäft sind und man damit ein langfristiges Ziel verfolgen kann. Also Christian hat ja am Anfang gesagt, was ist eigentlich mein Ziel? Ja? Ist es der langfristige Vermögensaufbau? Ist es die Altersvorsorge? In jedem Fall, denke ich, sollte es ein langfristiges Ziel sein. Ja? Also wer in Immobilien investiert, der sollte mindestens 10, auf besser 20, vielleicht sogar 30 Jahre oder vielleicht sogar an die nächste Generation denken. Denn dann funktioniert eigentlich das Immobilieninvestment richtig gut und dann ist es auch nicht so schlimm, dass nun gerade die Mietrendite nicht ausreicht, um eben die Zinsen vollständig zu bezahlen, weil eben über die Mietsteigerung und über die Wertsteigerung hole ich das eben entsprechend auf. Möchte einen Punkt noch sagen, das ist nämlich, weil du hast am Anfang, Hauke, ja so ein bisschen auf die Podcasts und so und die sagen ja immer noch, ne? Also schau auf die Mietrendite, schau, dass du möglichst viel Geld holst und der Trend im Moment scheint für mich, dass immer mehr Ratschläge gegeben werden. Geh doch in die B- oder C-Städte, geh in die schwierigeren Lagen, alten Immobilien, da kriegst du jetzt immer noch 6-7% Mietrendite und verdienst vom ersten Euro an, vom ersten Investment an Geld und leg das zurück. Aber das hat eben gewisses Risiko, ne? Das hat ein Leerstandsrisiko, das hat ein Sanierungsrisiko, das hat eben auch das Risiko, dass die Wertsteigerung eben nicht so groß ist, weil eben längst nicht jeder Standort so gut läuft. Also insofern muss man da wirklich aufpassen und ja, ich würde sagen, wir erleben jetzt eine Normalisierung, was durchaus gut ist und wenn man eben die richtige Immobilie auswählt und langfristig denkt, wird es immer noch ein gutes Geschäft sein.
Wobei natürlich, und das liegt ja in der Natur der Sache, nicht jeder kann in die A-Lage, weil die A-Lage natürlich auch einen begrenzten Raum zur Verfügung hat, nicht wahr? Insofern ist natürlich die Frage, wenn ich nun beigehe und sage, also möglicherweise habe ich noch nicht lang genug 100 Euro im Monat gespart, und ich habe auch noch nicht so ein riesengroßes Eigenkapital und ich kann mir aber schon vorstellen, dass ich das eher so ein bisschen unternehmerisch skalierbar angehe. Christian, was ist dein Rat? Wie gehe ich daran? Also ich habe jetzt gar nicht so viel Kohle auf der hohen Kante. Dazu gehöre ich wahrscheinlich eher zu dem, ich sag mal, durchschnittlicheren Menschen, der sich die Frage stellt, wie komme ich denn in Immobilien? Und eigentlich soll sich das aber auch gleich lohnen und die nächste Generation, Michael, also natürlich, wir sind alles honorige Menschen, aber vielleicht lohnt sich das ja auch schon für mich. Also ich bin jetzt ein bisschen hungriger, Christian, was würdest du sagen? Wie machen wir das?
Ja, also generell, wenn ich mir die Frage stelle, möchte ich in Immobilien investieren oder in welcher Art und Weise möchte ich das tun, dann finde ich es immer sinnvoll, am Ende anzufangen zu denken. Das heißt also, wo will ich denn eigentlich rauskommen? Das sollte dann eigentlich der Maßstab sein, für welche Lagen interessiere ich mich. Ja, also es hat mit meiner Risikoeinschätzung zu tun, aber auch mit meinem erwarteten Lebensstil. Ja, wenn ich komme jetzt aus Hamburg und es gibt sicherlich im Westen oder im Süden attraktive Investmentlagen, aber möchte ich das? Möchte ich dort investiert sein und vielleicht 500, 600 Kilometer dann zu meiner Immobilie fahren müssen, um mich dort mit Instandhaltungsmaßnahmen zu beschäftigen? Also ich finde, die Immobilie ist ja nie der Grund an sich, sondern es verfolgt ja immer ein Ziel. Es soll ja dem Leben in irgendeiner Art und Weise einen Nutzen bringen. Und da finde ich, das dürfen die Leitfragen sein nach meiner Art und Weise der Investition. Und wenn ich das vielleicht jetzt noch gar nicht abschätzen kann, wo will ich eigentlich rauskommen, dann ist sicherlich die beste Immobilie mal erstmal überhaupt die erste Immobilie. Ja, also das Doppelhaus, was ich vor 22 Jahren in meinem Heimatdorf gebaut habe, das habe ich heute auch nicht mehr. Das habe ich dann irgendwann verkauft. Aber es war für mich die wichtigste Immobilie meiner Karriere, weil das hat letztendlich den Weg geebnet. Da habe ich unglaublich viel lernen dürfen. Also wenn man noch nicht genau weiß, wo man hin will, dann würde ich grundsätzlich empfehlen, immer erstmal anzufangen, ja, und den Rest dann auf dem Weg zu lernen.
Was sagst du, Michael? Ich will jetzt ganz schnell 20 Millionen machen. Hab nicht so viel auf den Leisten. Und jetzt?
Ja, ganz schnell 20 Millionen ist halt schwierig, ne? Also da brauchst du eine wirklich gute Idee und dann kannst du vielleicht ein Startup gründen und dann kannst du so viel Geld vielleicht machen, wenn du die tollsten Innovationen hast. Aber Immobilien an sich ist natürlich eher auch ein traditionelles Geschäft. Und deswegen denke ich auch, es macht keinen Sinn, sich da die Ziele zu hoch zu setzen. Ja? Also natürlich kannst du überdurchschnittliche Renditen erzielen, aber so dieses Versprechen, ich werde super schnell reich mit ganz kleinem Geld, das ist eben auch nicht, ne? Sondern es ist dann eher das Langfristige, was dann vielleicht dazu beiträgt. Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen zu den A-Lagen. Ne? Also ich meinte jetzt nicht, dass man nur in A-Lagen investieren soll. Das ist vielleicht auch gar nicht im Moment der beste Standort, weil natürlich da sind die Preise entsprechend hoch. Das ist quasi auch schon relativ klar, dass Hamburg oder München nun relativ starke Wertsteigerungen haben. Interessanter sind dann vielleicht, das hat ja Christian auch angedeutet, jetzt mit Hamburg, aber auch in vielen anderen Standorten, eben die Umlandgemeinden. Ja, wir stellen einfach fest, die Großstädte alleine werden den Wohnungsbedarf nicht stillen können, deshalb müssen die Leute rausziehen. Und wir sehen zum Beispiel im Berliner Umland enorme Wertsteigerungen und Mietsteigerungen. Wir sehen das rund um Hamburg, wir sehen das im Rhein-Main-Gebiet, also alles, was so in Reichweite der Großstädte ist, und das sind auch nicht nur die Top 7, das sind auch andere Standorte, ist da, glaube ich, schon interessant. Also das ist eigentlich das Spannende in der aktuellen Situation. Wir haben eigentlich überall ja einen großen Mangel an Wohnungen und dieser Mangel wird sich ja noch verstärken. Ja, also wenn wir jetzt die IFO-Prognose nehmen, nur noch 250.000 Wohnungen in diesem Jahr, 200.000 nächstes Jahr und so weiter, dann geht es noch weiter runter, dann fehlen einfach an vielen, vielen Standorten Wohnungen und das bedeutet letztlich auch, dass die Mieten und letztlich auch die Preise damit steigen werden. Also es ist nicht so, dass es da ganz, ganz wenig Investmentmöglichkeiten gibt, aber man sollte sich eben schon mit der Immobilie auseinandersetzen. Wenn ich jetzt eben in eine Immobilie investiere, die einen großen Sanierungsstau hat oder eben, keine Ahnung, jetzt in Regionen investiere, die von starker Schrumpfung zum Beispiel betroffen sind, naja, dann habe ich natürlich trotzdem ein großes Risiko. Dann habe ich vielleicht anfangs eine hohe Mietrendite, aber eben schnell Probleme. Also das meinte ich nur, ne? Also es gibt viel mehr Standorte, die lohnenswert sind, aber man muss natürlich schon genau schauen, warum ist die Mietrendite auch entsprechend hoch.
Und Hauke, vielleicht noch einen Satz zum schnell skalieren. Ich muss sicherlich auch da innerhalb des Geschäftsmodells nochmal ein bisschen differenzieren. Möchte ich jetzt ein reiner Bestandshalter sein, dann brauche ich immer diesen langen Horizont und in der schnellen Skalierung bin ich wahrscheinlich dann eher in einem Handelsgeschäft. Das heißt, dann habe ich eine sicherlich einen Fokus auf einem hohen Einkaufsgewinn. Dann bin ich wieder ein bisschen bei der Markteffizienztheorie sozusagen. Dann muss ich besonders tief mich eingraben in den Markt, um Perlen hervorzufördern, muss im Punkto technische Objektentwicklung und kaufmännische Objektentwicklung sicherlich auch ein großes Know-how investieren, um dann kurzfristig Werte zu heben, zu realisieren über Verkäufe, um dann eben auch wieder mit größerem Fremdkapitalhebel mich neu zu investieren. Es ist sicherlich dann ein ganz anderes Geschäft als eine reine Bestandshaltung, aber das ist sicherlich auch ein Weg in der Immobilienbranche, sich schnell zu entwickeln.
Okay, aber dann lass uns doch genau da einsteigen und noch mal ein bisschen tiefer graben. Ihr sagt so, also langfristiger Horizont, da seid ihr euch ja einig, ne? Das ist eigentlich das, was man haben muss. Es gibt auch einen anderen Weg, aber da muss man genau hinschauen. Das muss man offensichtlich beim langfristigen Horizont auch. Was ist denn nun die richtige Einsteigerimmobilie? Also wo fange ich denn an? Ich bin jetzt also dabei und sag so, alles klar. Nun möchte ich gerne loslegen. Ich habe vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wie viel, zigtausend Euro auf der Bank. Ich bin auch bereit, und das habt ihr beide im Moment noch vergessen, zu sagen, das Risiko cluster ich jetzt im Übrigen in ein Investment, weil das ist ja durchaus etwas, das ich am Aktienmarkt ganz anders strukturieren kann und sagen kann, bloß nicht alle Eier in einen Korb. Da bin ich ja in den Immobilien ganz anders gebunden an den einen Standort, was dann wieder auch diese ganzen Cluster-Risiken mit sich bringt. Aber ich bin jetzt bereit, ich habe Michael und Christian so lange zugehört, das gefällt mir. Jetzt suche ich also den Markteinstieg. Was ist die richtige Immobilie für mich? Erzählt.
Naja, ich habe eben ja schon einmal kurz gesagt, das ist nicht so einfach zu sagen, was die richtige Immobilie ist, pauschal, weil sie einfach ja maßgeblich davon abhängt, was will ich denn eigentlich selber erreichen. Und tendenziell würde ich da immer erstmal sagen, anfangen, ja, Know-how aufbauen, Netzwerk aufbauen, fleißig sein, sich engagieren, sich reinhängen. Und dann eben machen. Und ich werde, wenn ich eben schnell Vermögen aufbauen will, dann muss ich mich ein bisschen lösen von dem Gedanken der Diversifikation. Da wird dann in der Regel am Anfang mein Vermögen nicht für ausreichen. Dann muss ich mich konzentrieren und dann muss ich schnell lernen, worauf ich mich konzentriere und dann möglichst tief einbuddeln sozusagen.
Also ist da ein Tipp, bevor ich jetzt gleich nochmal an Michael rübergehe, ich nehme das Geld und versenke es möglichst in Erfahrung.
Naja, das kannst du machen. Aber das ist ja das, was ich versuche, mit Netzwerk auszuschließen. Ja, das ist ja auch ein Grund, warum wir die Immobilienfreunde gegründet haben, dass wir eben manche Fehler nicht alle machen müssen, sondern dass wir voneinander lernen können und eben uns frühzeitig über Marktentwicklung, Strategien, Entwicklungen, Chancen austauschen. Ja, also klar, das würde ich schon voranstellen. Ja, ich würde nicht einfach loslaufen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin einfach losgelaufen. Ich hatte keine Ahnung von Immobilien und habe dann die Dinge auf dem Weg gelernt.
Hast du viel Lehrgeld bezahlt?
Ja, das würde ich sicherlich so sagen. Also das bewegt sich schon im siebenstelligen Bereich. Das ist so, ja. Aber die Bilanz ist positiv. Also das muss sich jetzt keiner Sorgen machen.
Genau, sehr gut. Also so, aber das ist ja genau der Punkt. Also jetzt fange ich an. Wo fange ich an zu graben? Nun sagst du, so pauschal geht das nicht. Wollen wir ihn so einfach entkommen lassen? Ich glaube, einmal konkret machen muss das doch, oder? Also ich bin jetzt ein ganz guter Einverdiener. Ich habe ein bisschen was auf der Kante. Wo fange ich an, Christian? Ich komme jetzt zu dir in den Immobilienfreunde-Club. Ich weiß gar nicht, wie die Voraussetzungen sind, aber ich komme jetzt zu dir in den Club und sag so, ich will jetzt anfangen. Wo ich hin will, ja, ich will irgendwie gut Geld verdienen, weiter damit. Ich möchte auch gerne früher in Rente und früher aufhören zu arbeiten und so und trotzdem noch wahnsinnig weiter Geld verdienen. Also ein bisschen Grüße gehen raus an dieser Stelle an Marco und Stefan. Von euch haben wir auch lange nichts gehört, aber da gibt's ja auch eine Academy, die das schult. Insofern die Frage ist, wo fange ich an? Sag mal, ganz konkret, mach's mal.
Ja, ich würde genau das machen. Ich würde zu Stefan und Marco gehen und das dort lernen. Ja, also weil das ist nicht die Gruppe, die wir adressieren. Wir adressieren Immobilieninvestoren und Unternehmer, die eben schon ein bisschen dabei sind im Spiel, Erfahrung haben und auch eben schon einen Bestand, sagen wir mal, ab 10, 20, 30 Wohneinheiten schon haben und sich eher die Frage stellen, wie sie vielleicht auf 100, 500 oder 1000 Wohneinheiten hochskalieren, denn die Mitglieder sind auch bei uns im Club vertreten. Insofern sind wir weniger für den Anfänger der richtige Club. Gar nicht für den Anfänger der richtige Club.
Also eher für die Alumnis von Marco und Stefan. Das ist ja auch interessant.
Kann man so sagen.
An dieser Stelle gibt es ja vielleicht ganz neue Gedanken für eine Koop. Mann, was die Einzellage alles so zutage befördert, ist der Hammer. Nee, aber nun mal weiter. Also was ist die richtige Einsteigerimmobilie, Michael? Was sagst du?
Ja, ich glaube, erstmal muss man so eine Grundsatzentscheidung treffen. Also was Christian jetzt beschrieben hat, ist ja der Weg, ich werde da Unternehmer, ich werde wirklich Immobilienunternehmer. Es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, heute passiv zu investieren. Ich kann in Konzeptimmobilien investieren. Darüber haben wir auch schon im Podcast öfters gesprochen.
Immo-Tommy, also, meinst du?
Ja, ob das so das beste Beispiel ist, ne? Wir haben da auch andere kennengelernt. Nein, aber ich meine, da, klar, das ist ein Thema. Du musst dir den richtigen Partner dann aussuchen. Dann kann das auch gut funktionieren. Du kannst dann eben freier auswählen, weil du dich quasi nicht kümmern musst, ne? Also dann macht es auch Sinn, durchaus woanders zu investieren als vielleicht bei deiner Heimat, weil du dich nicht so kümmern musst. Also das ist durchaus interessant, aber natürlich die Renditen als Unternehmer sind wahrscheinlich höher. Klar, weil du eben auch Zeit reinsteckst und natürlich auch ein höheres Risiko eingehst, ne? Das muss man einfach sagen. Aber ich glaube, das ist die Grundsatzentscheidung, die man treffen muss. So, und dann ist natürlich die Frage, ja, womit fängt man an? Es ist ja ganz interessant, viele Handwerker sind ja auch sehr erfolgreiche Immobilienunternehmer geworden, ne? Also wenn man mal auf die Vita von dem Benko guckt, ne, das ist jetzt auch nicht mehr der beste Name aktuell, aber wenn man sich einfach mal anschaut, wie der angefangen hat, der war ja Handwerker, der hat selber dann den Dachausbau gemacht und die Wohnung dann hergestellt und vermietet und hat damit quasi die ersten Millionen auch gemacht. Und ich glaube, viele Handwerker haben da tatsächlich Vorteile, ja, weil sie viel eigenes Know-how reinstecken können, weil sie viele Kollegen auch kennen, die eben mithelfen können. Sowas spielt natürlich eine Rolle. Ich glaube, auch die Nähe ist wirklich wichtig. Ja? Also wenn du dich eben darum kümmern musst, um die Immobilien, ist es auch hilfreich, wenn du nicht so weit fahren musst, wenn man dann auch schneller selber den Mieter auswählen kann. Also solche Aspekte sind natürlich gut. Und klar, ich glaube, man muss vielleicht nicht mit der größten Immobilie oder mit der teuersten Immobilie anfangen, sondern vielleicht etwas, was eben gut marktgängig ist, was aber eben auch noch gut finanzierbar ist. Also so die 2-3-Zimmer-Wohnung ist sicherlich ein guter Einstieg dann für viele. Aber wie gesagt, man muss sich das klar machen. Unternehmer sein heißt eben auch viel eigene Zeit reinstecken und zumindest diese Netzwerke erschließen und so. Und klar, Unternehmer sind dann die besonders reich werden. Aber ein ordentliches Vermögen kann man vielleicht auch aufbauen, wenn man das passiv macht.
Also ein Pro-Unternehmer-Claim an dieser Stelle von dir, Michael. Und das als serieller Bauen-Kommunist.
Wir werden das Thema serielles Bauen noch angehen.
Das hast du schon so oft angedroht.
Ich teile schon eben auch absolut die Meinung. Ja, also Bestandshaltung ist ein klassisches Arbitrage-Geschäft. Und da muss ich, wenn ich ein größeres Vermögen aufbauen will, einfach schon langen Horizont mitbringen, ja. Und für alles das, was schneller gehen soll, brauche ich einen gewissen unternehmerischen Ansatz. Das heißt, muss bereit sein, eben auch ein bisschen Mut und ein bisschen Risiko einzugehen.
Genau. Und das Risiko kann sich realisieren. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das wird ja gerne mal vergessen. In der Vita von Christian hat man das Thema ja schon gesehen. Und wir plädieren ja auch immer dafür, hier in der 1A-Lage, Wohneigentum. Sollte die erste Immobilie möglicherweise die sein, die man selbst bewohnt oder die man zumindest zeitweise selbst bewohnt? Weil zumindest im Moment noch ist ja diese Steueranomalie der steuerfreien Veräußerung ja auch schon möglich nach 2 Jahren des eigenen Bewohnens. Das heißt, da muss ich gar nicht 10 Jahre durchhalten und bin dann schon relativ früh auch in der Lage, die Immobilie, die ich bewohne, dann möglicherweise sogar auch mit Gewinn zu veräußern. Ist das vielleicht etwas in eine Richtung, in die man gucken könnte? Was meint ihr?
Auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Freund der sogenannten Eigenheimstrategie. Ja, und man muss dort theoretisch sogar nicht mal 2 Jahre warten, sondern per Gesetz reicht eigentlich sogar ein Tag. Diese sogenannte Zwei-Silvester-Regel kommt eher aus dem Hintergrund, dass sich das Gericht mal die Frage gestellt hat, wie lange muss man eigentlich in einer vorher vermieteten Wohnung zur Eigennutzung leben, um sie wieder umzuprägen zu einer selbstgenutzten Wohnung, um dann diesen Steuervorteil zu genießen. Das heißt also, ich muss eigentlich sogar nur ganz kurz einziehen, um diesen Steuervorteil zu genießen. Und zum anderen bietet die Investition in eine selbstgenutzte Immobilie eben auch noch den Vorteil, dass ich es in der Regel sehr viel einfacher finanzieren kann. Ja, und wir waren vorhin schon an dem Punkt, was sind so die wesentlichen Vorteile von Immobilien? Da war Steuerfreiheit einer der Punkte. Und das ist ja ganz klar, wenn ich hier durch ein Handelsgeschäft einer steuerfreien Immobilie oder einen steuerfreien Gewinn mit einem Handelsgeschäft realisieren kann, dann verdoppelt das den Gewinn, vereinfacht gesagt. Und das ist natürlich ein Multiplikator auch in meiner Vermögensentwicklung. Und ich selber habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit der Eigenheimstrategie gemacht. Baue auch gerade wieder für mich neu privat. Da ist schon in jedem Fall Musik drin.
Das heißt, der Herr Krönke, der hat ein wenig Langeweile. Sonst würde man, glaube ich, nicht selber bauen. Kann ich auf jeden Fall vom Bau berichten. Insofern, Michael, was sagst du? Eigenheimstrategie, ja oder nein?
Ich finde das total sympathisch, dass du sagst, du bist Freund der Eigenheimstrategie, weil die meisten sagen ja mittlerweile bloß kein Eigenheim, alles in vermietete Immobilien. Aber ich denke auch, ein Eigenheim macht immer noch auch Sinn, weil man hat kein Vermietungsrisiko, ja, und das ist natürlich auch ein typischer Vermögensaufbau erstmal. Aber natürlich muss man fairerweise sagen, steuerlich steht die vermietete Immobilie oftmals besser da, ganz einfach deswegen, weil du die Abschreibung hast, die steuerfreie Veräußerung hast du auch, aber den Zinsabzug von der Steuerbemessungsgrundlage, und gerade in den ersten Jahren macht man ja auch eher Verluste. Also von daher ist das natürlich schon auch nicht ganz gleich, wie die Besteuerung ist, aber nichtsdestotrotz denke ich, das Eigenheim gehört schon in den Vermögensaufbau rein, und ich würde auch, bin da sehr konservativ vielleicht, aber ich würde sagen, erst das Eigenheim und dann eben die vermieteten Immobilien.
Ach, was scheuen, wo die Welt noch in Ordnung ist. Ich baue, ich bin fürs Eigenheim. So, jetzt aber zum Schluss noch die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil die Frage stellen wir ja immer, wir haben schon gesprochen, ne, über die Kriegszeitpunkte und die anderen, die sehr weit zurückliegen. 2010er Jahre waren natürlich geprägt von unfassbaren Geschichten, was wir im Nachhinein und in der Retrospektive immer vergessen ist, wie schwierig der Markteinschritt auch war. Also, ihr zwei, wann glaubt ihr, war der richtige Moment, um einzusteigen in den Immobilienmarkt?
Ich glaube, die allgemeine Immobilienweisheit ist, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Und ich denke, je länger der Anlagehorizont ist, desto richtiger wird auch diese Aussage. Im Moment würde ich aber schon sagen, dass ein gewisser außergewöhnlicher Zeitpunkt ist. Wir haben in der Immobilienbranche nicht zuletzt durch die stark gestiegenen Zinsen auch Rückschläge in den Immobilienpreisen gesehen. Und was wir jetzt ganz aktuell sehen, ist, dass die Zinsen doch eine ganze Ecke schon wieder runtergekommen sind, die Immobilienpreise aber noch nicht im gleichen Verhältnis wieder gestiegen sind. Also daher würde ich sagen, ist im Moment schon so ein gewisser Sweet Spot, wenn man das so nennen will. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der olympische Gedanke dabei sein ist alles, eben auch schon lange, lange nicht mehr gilt. Immobilien sind in den letzten Jahren immer komplizierter geworden durch ganz, ganz viele Umstände. Die Preissteigerungen im Neubau kommen ja auch nicht alleine aus Preissteigerungen, sondern auch durch eine massiv gestiegene Komplexität. Und daher ist es heute aus meiner Sicht umso wichtiger, sich auch wirklich mit der Sache auseinanderzusetzen, eben wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, Know-how aufzubauen, bereit zu sein, Fleiß zu investieren und eben auch ein starkes Netzwerk zu haben.
Michael, was sagst du?
Naja, es ist ex post immer gut festzustellen, wann so der beste Zeitpunkt war. Ne? Ja. Irgendwie 2018, glaube ich. Ich glaube, 2015 war auch ein super Zeitpunkt. Das ist ex ante, also im Vorhinein immer deutlich schwieriger. Natürlich kann man im Moment sagen, ja, ich warte jetzt noch, bis die Zinsen noch ein bisschen runterkommen. Aber das Gefährliche ist natürlich, dass gerade die Zinsentwicklung relativ volatil ist. Also ich halte es weiter für sehr, sehr plausibel, dass die Zinsen mittelfristig fallen. Aber wir sehen eben auch, die Welt ist sehr unruhig. Es kann immer mal Inflationsschocks geben, je nachdem, was im Nahen Osten passiert, je nachdem, was in anderen Orten passiert, wo es Eskalationen gibt, dann kann das ganz schnell eben auch dazu führen, dass die Risikoprämien steigen insgesamt und die Refinanzierungskosten der Banken. Und ja, also von daher ist einfach die Zinsentwicklung mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Und ich teile aber das, was Christian sagt, die Preise werden jetzt auf jeden Fall weiter steigen. Ja, die haben jetzt angefangen zu steigen und sie werden weiter steigen. Und deswegen ist es eben die Frage, lohnt es sich noch zu warten? Ich würde auch sagen, naja, im Nachhinein ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ne? Also wie gesagt, wenn man diese Investition über 20, 30 Jahre betrachtet, ist es vielleicht auch gar nicht so entscheidend, dass ich nun den besten Zeitpunkt getroffen habe. Das werde ich auch im Aktienmarkt nie treffen. Das Blödste ist aber, wenn man gar nicht investiert. Und insofern würde ich auch sagen, man soll sich da vielleicht von dieser Optimalität etwas loskoppeln.
Na gut. Also einfach loslegen. Wobei, Christian sagt, es ist gerade ein Sweet Spot. Könnte ja vielleicht ganz gut sein im Moment.
Ich sehe es schon so. Also wir hatten mit unserem Immobilienfreunde-Club gerade am vergangenen Wochenende ein Treffen und da sprechen wir natürlich auch immer über Deals. Da liegen schon im Moment wirklich Deals auf dem Tisch. Die sind bemerkenswert. Und insofern würde ich schon sagen, das ist eine, bezogen auf die letzten Monate gesehen, wirklich eine besondere Entwicklung.
Zumal ja auch in den offenen Immobilienfonds gerade einiges los ist, also wer ein bisschen Geld bewegen kann, der könnte sogar auch da einen Schnapper machen. Who knows? In diesem Sinne, dann danke ich dir, Christian, und dir, Michael, für eure Expertise und Einschätzungen. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal gesagt, eure Hausaufgaben müsst ihr natürlich zum Thema Investieren alle selber machen. Wir geben hier vor allen Dingen unsere Meinung wieder und keine endgültigen Wahrheiten raus für eure Investments. Und wenn du eine Frage aber nicht beantwortet bekommen hast, die du aber gerne gestellt hättest oder behandelt hättest, dann schick mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes und dann behandeln wir deine Frage und die Antwort dazu in der letzten Episode dieser Staffel. Wir sind heute schon in der Episode 11, das heißt die Nummer 15 wäre dann schon ganz bald und du könntest dann hören, was du hier nicht gehört hast. In diesem Sinne, genieß den Tag, genieß das Wetter, der Herbst ist da. Es wird immer muckeliger da drin und immer ungemütlicher da draußen. Insofern schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss, vielen Dank.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.